Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin gewinnt mit Olympia, unser Podcast. Wir reden über die Faszination Olympische und Paralympische Spiele und vor allem reden wir darüber, was auch Olympische und Paralympische Spiele in einer möglichen Bewerbung für Berlin bedeutet. Aktuell ist Berlin noch mitten im Bewerbungsprozess, was das Nationale angeht. Es gibt drei Konkurrenten oder wie wir gerne sagen Mitbewerber: München, Köln, Rhein-Ruhr und eben Hamburg. Berlin geht als Hauptstadt ins Rennen und Berlin möchte sich gerne national bzw. dann international bewerben und zwar für die Spiele 36, 40 oder 44. Wir lassen in diesem Podcast Menschen zu Wort kommen, die Olympia oder auch Paralympische Spiele erlebt haben, die davon als Kinder, als Jugendliche geträumt haben und die wissen, was es bedeutet, was auch Olympische und Paralympische Spiele für eine Stadt, für eine ganze Region bedeuten. Heute rede ich mit Leopold Reimann. Er ist Para-Eishockeyspieler und kommt gerade frisch, das ist schon ein paar Wochen jetzt oder ein paar Monate her, von den Spielen in Mailand. Cortina hat für Deutschland gekämpft mit der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Und was ist eigentlich Para-Eishockey? Das wollen wir natürlich auch von ihm hören und vor allem auch darüber sprechen, was ihm in seinem Leben passiert ist, dass er eben ein Parasportler ist. Auch dahinter steckt natürlich immer eine besondere, auch eine menschliche und emotionale Geschichte. Leopold ist bei mir. Einen schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Freue mich, dass du da bist. Mailand, Cortina, ein paar Monate schon wieder her. Mhm. Was bedeutet das für dich, den Adler auf der Brust, schwarz-rot-gold zu tragen?
Oh, super, super viele Emotionen auf einmal. Bin ja schon relativ lange im Parasport. Deswegen sage ich immer vorsichtig, habe mich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Macht mir auch einfach mega Spaß, immer unterwegs zu sein. Aber trotzdem immer wieder, wenn ich das Trikot anziehe, mega großer Stolz, einfach dann Deutschland auf großer Bühne vertreten zu dürfen, ja.
Du bist 1997 geboren und sagst, du bist schon lange im Parasport, allerdings nicht lange im Eishockeysport. Ja. Was hast du vorher gemacht?
Ich komme tatsächlich aus dem Rudern, also 10 Jahre lang Nationalmannschaft Rudern und da eigentlich auch so alle großen Regatten mitgefahren mal, also EM, WM, World Cups und so weiter. Paralympische Spiele hat es immer so ein bisschen gescheitert, immer so ein bisschen an den Endplatzierungen als auch Qualifikationen, manchmal ein bisschen Pech, manchmal Leistung an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen gefehlt. Aber eigentlich aus dem Rudersport. Ja.
Was bist du gerudert? Also bist du Einer gerudert oder Zweier, Vierer, Achter?
Ja, also im nationalen Bereich eher den Einer als auch dann mal den Zweier. Im internationalen Bereich war ich tatsächlich lange im Vierer. Und bin dann aufgrund der Schadensklassenerhöhung, also du musst dann quasi auch 3 Schadensklassen in dem Rudern eingeteilt wirst als Parasportler und bin dann eine Schadensklasse höher, da ruderst du dann quasi nur noch aus dem Arm und aus dem Rücken ohne Beineinsatz und da dann eigentlich nur noch im Zweier, weil der Zweier da auch nur paralympisch ist.
Das hört sich so, also Schadensklasse, da denke ich sofort an Versicherung. Gehen wir mal zurück in deiner eigenen Geschichte. Jetzt wahrscheinlich nicht alle kennen dich und werden dich heute vielleicht auch kennenlernen als wahnsinnig sympathischen Kerl. Ich hatte die große Freude, dich kennenzulernen bei der Verabschiedung der Berliner Olympiasportlerinnen und Sportler vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Und ich war total begeistert von dem, wie du auf einer Bühne sprichst. Und ich meine, man merkt es jetzt schon, du sprichst gerne, du kannst deine Geschichte gut erzählen. Was ist dir passiert? Du hast nur ein Bein, wenn ich das so sagen darf, oder anderthalb? Ja. Darf ich anderthalb sagen?
Ja, anderthalb geht auch.
Du hast anderthalb Beine.
Tatsächlich auch gar nicht so eine super spannende Geschichte. Also sage ich immer so, weil es gibt dann schon andere, die irgendwas Spannenderes vorzuweisen haben. Aber es ist einfach eine Beinverkürzung, also Oberschenkelverkürzung auf der linken Seite. Unten mit einem ganz normalen Fuß, der einfach nur ein bisschen kleiner ist. Ich glaube, so Schuhgröße 34 müsste es irgendwie sein. Und das ist ungefähr eine 34, glaube ich. Also muss es irgendwie sein.
Okay, du bist so geboren.
Genau, bin so geboren. Und von daher, ja, super, ab Anfang an eigentlich zurechtgekommen, weil du es ja eigentlich nicht anders kennst und dann irgendwie alle irgendwie, ja, Umstände im Leben, wie jeder auch irgendwie gemeistert. Von Fahrradfahren lernen bis Schwimmen hat eigentlich immer alles super funktioniert.
Das heißt, Ende der 90er Jahre kommst du auf die Welt. Wann hast du das erste Mal für dich gemerkt, oh, mir fehlt da ein halbes Bein oder ich habe einen Fuß mit Größe 34 links und rechts, was hast du rechts? Eine 45, so sieht's aus.
Ja, so 44, 45, ja. Das allererste Mal tatsächlich wirklich Fahrradfahren lernen, weil ich ab Anfang an gab es nicht direkt irgendwie so kleine Kniegelenke, also mechanische Kniegelenke, die dann mein richtiges quasi ersetzen. Und dann musste man quasi mit einem steifen Bein Fahrrad fahren, was eigentlich auch überhaupt nicht funktioniert. Ne? Wenn du mal an Fahrradfahren denkst und lässt die Beine nur ausgestreckt, dann denkt man ja erstmal, ist nicht möglich. Und dann gab es mein Vater hat da ein bisschen rumgebastelt, da gab es so Erfindungen wie einbeinig Fahrrad fahren und dann hatte ich aber noch nicht die Kraft, quasi das Pedal hinten dann wieder hochzuziehen. Ich hatte dann hier so eine Schlaufe, wie man es von manchen Rennrädern kennt, hatte ich dann nicht. Und dann gab es so eine Federn, wurden da eingebaut, dass die Pedale irgendwie zurückschnellt und so. Und ja, da gab es ganz Kuriositäten auf dem Fahrrad. Und da ist dann schon gemerkt so, ja, das geht nicht so ganz so richtig.
Okay,
und
also mit 4,5 schätze ich mal sowas.
Ja, mit 4,5 so in dem Dreh. Ich bin dann lange tatsächlich ohne Pedalen, also schön angeschoben mit den Füßen. Aber also das
mit
dann,
einem Fuß.
Genau, mit einem Fuß. So ein
Weil der andere hing
in der andere Luft. Hing einfach in der Luft, genau.
Das muss man sich so vorstellen. Also für alle, die uns nicht sehen oder die Leopold vielleicht auch nicht kennen, du hast ein ganz normales rechtes Bein, genau. Und dein linkes Bein ist eben stark verkürzt und ich sag mal, dieser 34er Fuß baumelt auf Kniehöhe
ja, genau.
Des anderen. Ne?
Genau. Der baumelt dann da und muss man sich vorstellen, eigentlich wie so ein bisschen größeres Laufrad. Also es wurden dann wirklich so Mountainbikes für mich irgendwie gekauft, und dann wurden die Pedale abgemacht und dann bin ich erstmal so los. Und irgendwann kam dann so das erste mechanische Kniegelenk so mit 6, 7 und dann konnte man so anfangen, Fahrradfahren zu lernen und es hat auch dann direkt super funktioniert. Aber das heißt, war so der erste Moment.
Das war aber eine technische Entwicklung auch, ne? Also du hast schon sehr früh dann eine Prothese bekommen von deinen Eltern zum Laufen lernen.
Genau, also die erste Prothese, die ist sogar jetzt, ich habe die mal nebeneinander gehalten, kleiner als mein jetziges Schienbein. Also die war vielleicht so groß.
Also 30, 40 Zentimeter?
Maximal, ja. Und die war dann wirklich zum Laufen lernen noch. Und genau, das war dann die erste Prothese. Ich meine, ich habe die mit 1,5 bekommen.
Weil das ja ganz normal, wenn du anfängst, ne, mit 1, 1,5, fangen die Kinder an zu laufen.
Genau, da musst du.
Und so war das bei dir natürlich auch. Aber die Technik war eben noch lange nicht auf dem Stand wie heute.
Noch lange nicht.
Man stellt sich das ja so vor, naja, Ende der 90er, come on, da waren wir technisch schon super weit. Nein, das Internet war gerade erfunden, ehrlicherweise. Noch keiner hatte eine E-Mail-Adresse. Also
ja,
aus
ja.
der Zeit ist das. Und da gab es eben auch diese Prothesentechnik lange nicht wie heute.
Richtig.
Ja. Das heißt also, du hast sehr früh die erste Einschränkung dann erlebt oder hast dann festgestellt mit 4, 5, oh verdammt, irgendwie meine Kumpels können irgendwie besser Radfahren als ich. War das ein verdammt oder war es für dich völlig normal?
Nö, es war für mich eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, so okay, jetzt habe ich irgendwie keine Pedalen am Fahrrad und bin nicht so schnell, dann fahre ich aber früher los. Also so irgendwie war dann die Denke und ich hatte aber auch schon seit der Kindheit, die habe ich heute noch, auch super Kumpels, dann wurde ich da irgendwie mit einem Springseil herangebunden an sein Fahrrad, dann wurde mir mitgeschliffen über einen Schulplatz oder so. Das hat immer alles schon gut funktioniert. Also
du bist ganz normal zur Grundschule gegangen?
Ja, ganz normal zur Grundschule, also Kindergarten ganz normal. Ja. Allerdings ein bisschen später im Kindergarten. Ich war lange bei einer Tagesmutti,
ja.
Weil die einfach aus dem Dorf kamen und es waren irgendwie auch Freunde von meinen Eltern und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann da erstmal hin bin, ich glaube bis zum knapp 4., 5. Lebensjahr und dann eben dieses Pflichtjahr im Kindergarten, dieses eine und dann mit 6,5 kurz vorm 7. Geburtstag dann eingeschult worden.
Ganz normal in die Schule?
Ganz normal.
Also das war gelebte Inklusion, in Anführungsstrichen.
Eigentlich schon, ja.
Das, was heute oftmals diskutiert wird, das heißt Sportunterricht, beispielsweise die größte Hürde, glaube ich, hast du aber komplett normal mitgemacht.
Ja, ich glaube, die größte Hürde war eher so Englisch, aber, aber Sport war tatsächlich im Sportunterricht nie ein Problem. Das ist natürlich am Anfang. Ne?
Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, klar, weiß
ne?
ich. Ja,
weil
das,
man stellt sich ja diese Frage, okay, ich finde es sehr sympathisch, dass du so aus Englisch.
Ja, am Anfang, ja, Fremdsprachen bin ich. Also jetzt mittlerweile, Englisch kann ich voll durch den Job und so alles, aber das war eine Katastrophe früher.
Okay.
Also dann bin ich wirklich der Prototyp-Junge, keine Fremdsprache und nur Sport. Das war
aber
für
du
mich.
Bist auch Prototyp-Junge, der dann auch völlig normal, trotz dieser Einschränkung, in der Schule nicht nur seine Rolle gefunden hat, sondern von Anfang an immer mit dabei gewesen. Ist. Ich frage das deswegen, weil ja gerade Kinder oder Jugendliche, sobald in irgendeiner Form eine Einschränkung da ist, Stichwort Hänseln, Mobbing etc., das ist ja leider, deswegen finde ich eigentlich diese inklusiven Schulkonzepte ganz gut, wie das heute gemacht wird, aber das ist ja leider ein Thema, aber offensichtlich bei dir nie gewesen.
Nee, ich habe das auch so wahrgenommen, ich glaube, das wurde auch damals gar nicht so hoch diskutiert, also ich wurde an der Schule angemeldet, dann weiß ich noch, kam ich da in den Klassenraum, da gab es noch irgendwie ein Foto von mir, das haben meine Eltern auch im Wohnzimmer, dann saß ich da, Mama hat gesagt, du bist dann zu jedem hin, hast gesagt, hallo, ich bin Leo, ich habe nur ein Bein und ich mache hier auf jeden Fall das erste Tor beim Fußball. Also so, also ich bin da schon sehr immer reingeprescht, aber ich wurde auch super selbstbewusst erzogen. Also das ist dann die, das ist, glaube ich, der Impact dann von meinen Eltern sehr hoch gewesen.
Das heißt, deine Eltern haben offensichtlich einen fantastischen Job gemacht, was dein eigenes Selbstvertrauen angeht, ja, und dir sehr früh das Gefühl auch gegeben, also jetzt gar nicht mal Mitleid oder das wollt ihr sowieso nicht hören, das ist auch übrigens ganz wichtig, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Du bist Leo.
Genau.
Und ich bin ein verdammt guter Fußballer.
Ja. Geil. Hab ich lange geglaubt. Jetzt habe ich ja gesehen, jetzt habe ich mir mein Sprunggelenk ja verletzt. Anscheinend bin ich auch nicht so gut.
Also beim Ball hochhalten. Du hast dir beim Ball, am Tag der Aufnahme, er kommt heute Morgen hier rein zu unserer Aufnahme und sagt, hey, mein Sprunggelenk rechts ist irgendwie kaputt. Ich sage, okay, rechter Fuß kaputt, linker Fuß irgendwie nicht da, zumindest nicht auf der richtigen Höhe. Verdammte Axt. Aber du hast den Ball hochgehalten und hast dich dabei...
Ja, ist dann diese typische, machen ja die meisten Eishockeyspieler und so machen es wir, wenn ich jetzt mit Kumpels und so trainieren gehe, machen wir auch so Erwärmung ein bisschen, ne? Ball hochhalten, hier ein bisschen Basketball und so. Ja. Und genau so schön einmal angenommen und dann aufgekommen und dann lag es auch schon.
Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, wird wieder.
Ja,
ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ich glaube auch.
Du bist aber dann eben sehr früh sehr sportlich gewesen, immer sehr erfolgreich, auch in der Schule dann alles mitgemacht. Ja. Wo war deine Kindheit? In welcher Stadt?
Also Rand Berlin, Petershagen, also noch Brandenburg, also Speckgurt einfach.
Also du bist bei Berlin auch groß geworden.
Genau.
Das ist deswegen wichtig, frage ich dich deswegen auch, weil wir ja auch darüber sprechen, über eine emotionale Verbindung, eben auch diese Spiele hier in unsere Heimat, für mich zugezogene Heimat, für dich eben gebürtige Heimat zu holen oder dafür zu werben, dass das eine tolle Idee ist, Olympische und Paralympische Spiele in Berlin zu haben. Du bist dann zum Rudern gekommen, wie?
Ja, also wie gesagt, ich war schon immer super sportlich und auch ehrgeizig und habe auch in der Schule dann die ganzen AGs mitgemacht, was es da halt für Angebote gab. Und bin dann tatsächlich, weiß ich, also einfach einkaufen gewesen. Also ganz klassisch bei Netto irgendwas geholt und dann ist mein damaliger Rudertrainer, auch immer noch super Freund von mir, der hat mich irgendwie gesehen. Und hat sich dann gedacht, okay.
Wie im Supermarkt
hatte ich gesehen. Ja, also einfach dann, hat ein Bein und der hat gerade angefangen mit dieser ganzen Parasport-Geschichte, das zu etablieren in Rüdersdorf. Ist auch so, Rüdersdorf bei Berlin, das ist der Kalksee, ist ein schöner See eigentlich. Von mir zu Hause 10 Minuten entfernt und hat mich dann einfach angesprochen, meine so, hey, hast du Lust auf Parasport? Und ich
wie alt warst du?
Das war 2014, also.
Oh wow, okay, du warst schon, also kurz vorm Erwachsensein, du warst 16, 17, 18.
Ja, genau, so 16, 17 in dem Dreh. Mhm. Und dann sag ich so, ja, Parasport, also kenne ich aus dem Fernsehen, aber ich habe gesagt, nee, ich mache lieber bei den Normalen mit. Also ich bin ja super gut. Also ich gehe Fußball spielen hier im Verein, spiele Basketball, Volleyball im Verein und ein bisschen Tischtennis überall und freue mich da einfach, dass ich da irgendwie auch gut bin.
Also du hast deine ganze Teenagerzeit in den normalen Sportvereinen verbracht, hast ganz normal mit Basketball gespielt, Tischtennis gespielt. Ja. Was heißt, übrigens, entschuldigt bitte, wenn ich immer so normal sage.
Ja, aber wir sagen das auch.
Ihr sagt das aber auch,
ja,
genau.
Die Normalis.
Weil ich oft genug mit Parasportlern mich unterhalten habe und die sagen eben die Normalis.
Ja, das ist irgendwie das Einfachste einfach zu sagen. Wir sagen auch sehr gerne Fußgänger. Fußgängersport.
Ja. Okay, also das hast du alles ganz normal mitgemacht. Eine völlig normale Teenagerzeit. Mit Mobbing kein Thema, du hattest mit Hänseln kein Thema, du hattest mit dem einen Bein kein Thema oder anderthalb Beine. Im Gegenteil, du hast es eher mit Spaß und Freude genommen.
Genau. Also gibt's immer irgendwie Idioten auf der Welt. Die hast du immer irgendwo, aber das ist eigentlich immer an mir abgeprallt. Habe ich keinen Platz für gelassen.
Wie war das mit Mädels?
Lief immer gut. Also auch gar keine Probleme. Ich hatte in der Schulzeit schon meine erste Freundin und danach auch eigentlich immer eine Freundin gehabt. Und
keine Hemmungen?
Gar nichts, nee.
Gar nichts. Ich frage es deswegen, Hemmungen, weil ja auch manche haben damit ein Thema. Brauchen wir nicht drüber reden, die eben nicht so selbstbewusst auch erzogen worden sind wie du. Was ist dein Tipp?
Einfach so sein, wie man ist. Also einfach wirklich da keinen Hehl draus machen und auch gar keine Berührungsängste haben. Also meine erste Freundin habe ich, wie gesagt, in der Schule kennengelernt und klar, die kannte mich ja aus der Schule, ne? Und die wusste da ganz genau Bescheid irgendwie. Ich habe dann zu der gesagt, so hier, fasse gleich mal an, das Gelenk da unten und hier ist der kleine Fuß und bla bla bla. Und die fanden das immer cool. Ich glaube, wenn du damit einfach offen umgehst und selbstbewusst, ist, glaube ich, auch mal ein Pluspunkt bei Mädels.
Der offene und normale Umgang damit ist, glaube ich, grundsätzlich jetzt gar nicht mal bezogen auf Mädels oder Jungs, sondern dieser offene Umgang damit ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Deswegen ist das ja auch so toll, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der wir, also nicht nur in einer inklusiven Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben, wo auch paralympische Spiele einen hohen Stellenwert haben. Das ist gut so. Das ist wichtig, dass die Fernsehzeiten sich angepasst haben, dass ich ein Para-Eishockey-Spiel mit dir gucken. Also ich ohne Scheiß, ich saß knien vor der Glotze irgendwie, ne? Und habe so gedacht, geil, den kenne ich, da ist er. Und das war schon super und ist auch in der Entwicklung toll. Aber du hast diese Entwicklung ja in deinem Leben schon, die wir heute als normal empfinden, deutlich früher gemacht. Also in einer Zeit, wo es noch nicht normal gewesen ist. Und das finde ich sehr vorbildlich und das finde ich ganz toll von deinem ganzen Umfeld, von deinen Eltern und natürlich in allererster Linie von dir. Also du gehst als 16-Jähriger, 17-Jähriger in den Supermarkt, wirst angesprochen von einem Rudertrainer, der offensichtlich sieht, alles klar, der ist einer, der hat die körperliche Voraussetzung. Ja. Ne? Ruderer haben grundsätzlich einen sehr starken Rumpf, sehr starke Arme, starke Schultern, das brauchst du alles. Das hat er bei dir gesehen und dann sitzt er auf einmal in so einem Boot oder wie war das?
Ja, also der hat dann gesagt, hast du irgendwie Bock drauf und dann bin er dann super offen für sowas. Und dann habe ich gesagt, so, ja, wo denn? Aber nicht, wenn es irgendwie weit fahren muss oder so. Und dann sagt er so, ja, Rüdersdorf. Ich so, Ördestop, da komme ich dann mal hin.
Und 10 Minuten.
Ja, genau, 10 Minuten. Dann war ich da und dann mich in ein Boot gesetzt. Und dann sagt er so, ja, da ist, glaube ich, Potenzial, sehr viel Potenzial. Wenn du Lust hast, gehen wir das an, aber du musst doch Bock drauf haben. Da habe ich gesagt, okay, das heißt, angehen heißt dann was? Und dann meinte er, naja, dann nächstes Jahr WM. Und dann meinte ich so, ja, WM im Parasport, ja, muss ich mal gucken. Dann habe ich natürlich zu Hause dann direkt Handy rausgegoogelt, wer ist da der Beste, was können die, was kann ich nicht. Und dann gibt's ja ganz normal diesen Ruderergometer, ne, kennt man ja aus jedem Fitnessstudio. Und habe ich mir die ganzen Bestzeiten da irgendwie reingezogen aus dem Internet und sag so, ja, dann hole ich mir jetzt halt die Bestzeit auf dem Ding erstmal. Und dann wird's ja auf dem Wasser genauso laufen. Und dann, genau, 2014 habe ich angefangen, im September, erste Mal im Boot. Januar sind wir dann nach Polen gefahren, also knappe 4 Monate, sage ich mal, später. Nach Polen gefahren.
Zur?
Europameisterschaft auf dem Rudergerät, also Indoor. Also wirklich nur auf diesem Gerät, weil ich mich dann mal messen wollte, so, weil so im Winter kannst du ja schlecht rudern. Also war so Januar, Februar rum, müsste irgendwie gewesen sein. Und
aber du hast schon auch in dir drin, okay, ich will mich messen.
Ja, ich will einfach mal gucken, wie so mein, wo so der Stand ist zwischen den Top-Athleten vor Ort und mir. Und da bin ich dann Dritter geworden, Bronze geholt. Und dann dachte ich mir so,
nach 4 Monaten.
Dann sage ich so, ja, top. Dann gehen wir da jetzt mal schön rein.
So.
Und dann rein ins Thema und dann 2015 war ja direkt die Quali für Rio, für Paralympics. Die habe ich dann jetzt nicht verpasst, aber ich war Ersatzmann, ne? Also allein, weil die Rudermannschaft, die war schon gebildet in dem Vierer, ist auch nur der Vierer gefahren und sind Vierter geworden, also eigentlich relativ großer Erfolg.
In Rio?
In Rio, Vierter
geworden. Das heißt, du warst schon dabei?
Ersatzmann bleibt beim Rudern zu Hause?
Nein!
Auf Tasche, ja. Ich glaube, ich durfte, also es ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen... ist schwierig. Als Ersatzmann sagst du natürlich, ah, ich wäre gerne im Boot und wäre vor Ort und willst aber auch nicht, dass dein Teamkamerad sich verletzt und dass du dann hinfliegst. Das ist ja, möchte ich ja auch nicht. Deswegen fand ich es auch okay, so eigentlich die Lösung. Ich habe ein paar Klamotten abgegriffen, war auch gut. dachte ich mir so und ich dachte, okay, jetzt bist du ein Jahr dabei. Die das wäre jetzt vielleicht doch unfair.
Die Rio-Sachen sahen gut aus.
Ja. Mhm. Also wäre vielleicht doch unfair, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Monate dabei bin und nehme dann direkt jemanden seinen Platz weg, der dafür hier 5 Jahre Kette gibt, dachte ich mir. Und dann habe ich gesagt, ich etabliere mich lieber dann Richtung Tokio. Und dann ging es immer so weiter. Jedes Jahr ist da beim Rudern Weltmeisterschaft, EM, World Cup 3 Stück. Und da bin ich sukzessive bei manchen dann mal mitgefahren, je nachdem, wie es in den Terminkalender passt.
Und ihr habt auch was gewonnen?
War eine Zeit beim Rudern, wo wirklich krasse Konkurrenz war, muss man sagen. Und auch Fördermöglichkeiten für andere Nationen waren zu der Zeit sehr, sehr gut. Und da sind wir eigentlich immer irgendwo im Mittelfeld mitgefahren. Vierter und
ja,
so.
Ja, genau. Ich frage nämlich deswegen, weil wenn man deinen Namen dann entsprechend googelt und sich das anschaut mit dem Rudern, der große Titel fehlt. Ne? Also es war jetzt nie irgendwie Leopold, was weiß ich, 2017 im Vierer Weltmeister oder Vize-Weltmeister irgendwas geworden. Das fehlt in deiner Karriere. Und nichtsdestotrotz sage ich es auch hier, auch in dieser Folge, ich finde, das, was du erreicht hast, auch im Rudern, wirklich den allergrößten Respekt. Und das zieht sich ja so ein bisschen auch durch deine Sportkarriere. Try and error.
Ja.
Alles ausprobieren, immer dabei sein, sehr schnell, sehr gut. Kommen wir gleich zu einem Punkt, der wirklich total abgefahren ist. Aber erstmal hast du sehr schnell im Rudern sehr große Erfolge gefeiert. Auf nationaler Ebene, auch auf internationaler Ebene. Was heißt im Mittelfeld? Ihr wart immer Top 10, ihr wart immer voll dabei.
Also Top 6 eigentlich
immer. Oder Top 6 eigentlich immer dabei. Ne? Also das ist ja wirklich allergrößten Respekt. Und was ich im Rudern so krass finde, ist das bei euch im Parasport auch so, dass, nehmen wir jetzt mal einen Vierer, keine Ahnung, so und so viele Leute, 10 Leute, 8 Leute, was weiß ich, bewerben sich auf diesen Vierer. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja schon, also, und da gibt es eine ganz tolle Reportage im RBB über unseren Frauen-Doppelvierer aus Paris. Ja. Gegeneinander, miteinander oder miteinander, gegeneinander, irgendwie so, eins von beiden. Ich habe die damals gesehen und so mit Frauke Hundeling und so. Und das ist so eine krasse Reportage, weil du kämpfst monatelang mit deinen Konkurrenten um den Platz im Boot, um dann eine Einheit zu werden, um dann mit den Leuten, die du monatelang bekämpft hast, in Anführungsstrichen natürlich, sportlich, um dann eine Einheit zu werden, um olympisches Gold, paralympisches Gold zu fahren, einen Titel zu fahren.
Ja.
Das muss ich sagen, diese Reportage, die hat mich zutiefst beeindruckt. Und so hast du es ja auch erlebt, ne?
Ja, das ist tatsächlich genau das Ding, was eigentlich diesen Individualsport dann so schwer macht. Also als Individualsportler in den Vierer dann, sage ich mal, wie du das Beispiel genannt hast.
Ja, oder auch in den Achter.
Egal, oder in den Achter, ist egal. Aber das ist eigentlich immer das, ich finde das Schwierigste an dem Sport, weil du ja wirklich abends gehst du schlafen in deinem Zweibettzimmer und du bist ja in der Regel auf dem Zimmer mit eigentlich einem Kumpel oder einer Kumpeline, wie auch immer.
Ja, klar.
Und abends, du zockst noch irgendwas, jemand hat die Nintendo Switch dabei oder irgendwas oder spielst Karten oder so und du weißt so, morgen geht's noch um den Platz und dann muss ich den zerstören.
Ja.
Und der andere denkt ja genauso, aber abends spielst du noch Karten mit dem und dann ist halt morgens dann wirklich, du stehst dann auf und dann mache ich mir dann Bett auch sofort die Kopfhörer rein und guck den an, als wenn ich den aufessen will. Und dann ist dann aber in 4 Stunden, ob er gewonnen hat oder ich, wie auch immer, dann ist dann alles gut, abends wieder Karten spielen. Das muss man können.
Was muss man dafür können?
Respekt vor Leistung einfach haben, ne? Also sich selbst eingestehen zu können, so okay, derjenige war einfach mal besser als ich und dann ist ja dann das große Thema, okay, wo kann ich jetzt Schrauben irgendwie einstellen, dass ich nächste Mal der Bessere bin oder Bessere, wie auch immer. Ja, aber ich würde sagen, einfach Respekt vor der Leistung und sein Ego dann zurückschalten. Das lernt man aber dann ganz schnell im Sport, Ego zurückschalten. Da war ich auch lange sehr schlecht drin, aber das muss man mal können.
Aber wie kannst du dein Ego zurückschalten, wenn du egoistisch doch um den Platz in dem Boot kämpfst?
Ja, es ist eine verzwickte Situation so ein bisschen. Also, na klar bist du ja Sportler, du bist ja in deinem Film drin und du hast dich auch 4 Jahre darauf vorbereitet und auch dein größter Traum und so. Aber du bist dann ja quasi auf einem Bootsplatz im Rudern und dieses Boot muss eine Medaille holen für Deutschland. Und wenn ich erkenne, dass mein Ruderpartner aus meinem Zimmer oder aus dem Nachbarzimmer, wie auch immer, besser als ich bin, um dann die Medaille in diesem Boot zu holen, dann musst du es akzeptieren.
Und dann musst du dich genau der Entscheidung fügen, dann musst du diese Entscheidung hinnehmen, die ja ein Trainer, ein Trainerteam oftmals trifft. Das gilt übrigens für andere Sportarten genauso.
Ja.
Wenn ich jetzt an eine Biathlon-Staffel beispielsweise denke, am Ende auch übrigens an eine Para-Eishockey-Nationalmannschaft denke oder auch an eine Eishockey-Nationalmannschaft, egal. Da sind ganz viele, die das können.
Yeah.
Und die Trainer entscheiden sich dann für X oder Y. Welche Rolle spielt im Rudern, ich komme gleich zum Eishockey, aber welche Rolle spielt im Rudern anders? Ist es nur die Leistung oder ist im Rudern auch Mindset wichtig? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Mannschaftssport Eishockey. Da gibt es ja auch Leute, wo es dann heißt, den nehmen wir mit, weil der ist total wichtig für die Kabine.
Ja. Spielt auch beides zusammen im Rudern. Also klar, du machst relativ viel über die Physis, wenn du einfach ein richtiger Brecher da im Boot bist und ziehst da Zeiten, die jenseits von Gut und Böse sind, dann bist du relativ sicher in so einem Boot. Aber du hast ja auch verschiedene Rollen in so einem Boot, ne? Gerade so Schlagmann vorne, Taktgeber und so weiter. Im Zweier war es ja dann wichtig, einfach ich als Ansager so und immer einen klaren Blick übers Rennen zu behalten. Weil viele sehen ja Rudern, die jetzt nicht aus dem Sport kommen, okay, 2000 Meter geradeaus fahren, der Schnellste gewinnt. Es klingt erstmal einfach, aber du hast ja totalen Masterplan dahinter, den du mit deinem Trainer oder Trainerin dann irgendwie entwickelst. Also ich hatte teilweise, mein ganzer Oberschenkel war ja mal vollgeschrieben mit Schlagzahlen bei irgendwelchen Meterzahlen ändern und
Der Spickzettel
ja,
im Boot.
Ja, 10 Sätze einbauen von höherer Schlagzahl und so weiter. Da gibt's richtige Masterpläne dahinter und die du dann unter ja Volllast, du bist ja da, also wir im PA2-Bereich, das ist eben wirklich nur Arme, Rücken, immer irgendwas von so, waren bei meiner Zeit waren so 7 bis 8 Minuten in dieser Range irgendwo, bist du immer so gefahren und unter Volllast, ne? Also sprichst du ja von wirklich hier, wer es kennt, Zone 5 und dann Maximalpuls. Ich habe genetisch bedingt einen relativ hohen Maximalpuls, also der ist dann bei einem Rennen so bei 210, 212 war der immer in der Regel. Also wirklich schon fast Feuerlöscher. Fast.
Ich bin gerade sprachlos. Ja. 210.
Ja.
Ist das gesund? Ist das gesund?
Ja, auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Aber ich habe per Brustcode Polar damals aufgenommen, habe mir vorhin einen Screenshot gemacht, habe mir ihn ausgedruckt, 212, mein Trainer gezeigt.
Nee.
Weil wir es nicht glauben konnten. Na, vielleicht hat der Brustcode auch gesponnen.
Aber da wird ja jeder Sportmediziner streitet jetzt, um Gottes Willen, schick den Jungen zu mir.
Ja.
Hast du es immer noch? Also,
nee. Mittlerweile ist der Maximalpuls irgendwo bei 188, 190 irgendwo in dem Dreh.
Was immer noch hoch ist.
Ja. Und genau, und da muss der in diesen 8 Minuten, dann sage ich mal bei diesen 200 irgendwas Puls, in der Lage sein zu entscheiden, da kommt ein Gegner, ziehe ich jetzt an, lasse ich die ein bisschen kommen, ziehe ich dann wieder an, dann musst du einen klaren Kopf behalten. Und wenn du das im Rudersport nicht kannst, dann bist du in den Boden meistens falsch aufgehoben. Also es ist immer so ein Zusammenspiel, Physis als auch dann wirklich den Kopf mitzubringen.
Den Kopf mitzubringen, auch den offensichtlich taktischen Kopf mitzubringen. Nicht nur das Mindset, grundsätzlich gewinnen zu wollen, whatever, oder irgendwie der Lustige im Boot zu sein. Ich glaube, das spielt dann eher die kleinere Rolle, sondern diese Dinge, total interessant. So, du hast für dich gemerkt, alles klar, Ersatzmann Rio, ich will nach Tokio.
Mhm.
Und dann?
Die Leidensgeschichte, also eigentlich war alles darauf ausgelegt, dass ich gesagt habe, okay, Tokio, da werde ich auf jeden Fall mitfahren.
2021,
genau, waren ja die verschobenen Spiele. Über die direkte Quali nicht reingekommen, weil Gegnerfeld war wirklich krass zu dem Zeitpunkt.
Gegnerfeld bedeutet also deine künftigen Kameraden auf nationaler Ebene.
Nee, also wirklich also auf internationaler Ebene. Also in dem Boot saß ich fest.
Ach, du saßt im Boot und ihr habt euch als Boot nicht
genau. Also wir mussten dann zur Nachqualifikation nach Italien reisen.
Oh, wow.
Und
das war der Zweier.
Das war der Zweier, genau. Damals mit der Amaya Sedlmayr. Auch, muss ich sagen, super prägende Zeit mit ihr gewesen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, weil unser Stützpunkt in Köln war, also beziehungsweise bin ich nach Köln gefahren, in die Richtung Essen, Baldernsee, wer es kennt, Ruderstützpunkt. Und da wirklich, also richtig Meter gemacht mit der. Ich hatte, glaube ich, die Jahre mal schon mal mitgezählt von, was hast du, so ein Jahr, 52 Wochenenden, glaube ich, oder 52 Wochen.
Mhm.
Ja, so gute 30, 35 war ich da.
Warst also, du in Essen oder am
in Essen, Köln, so in die Ecke und hab da wirklich mit der immer richtig Kette gegeben.
Seid ihr in einem Zweier paralympisch immer Mann, Frau?
Ja, immer mixed, ja.
Ne? Immer mixed.
Also sie war teilweise auch mal dann bei mir im Kalksee. Aber es hat auf jeden Fall, wir hatten ein relativ hohes Trainingspensum. Und dann war es eben so, dass wir bei der Nachquali waren, Italien, ne? Und wir feiern schon so, ne? Ja, okay, wir müssen Erster oder Zweiter werden. Und der dritte Platz ist der Whitelist-Platz. Mit dem kannst du dich dann als Nation bewerben auf die Paralympischen Spiele. Funktioniert aber in der Regel. So, wir dahin.
Ihr müsst Erster oder Zweiter werden.
Erster oder Zweiter, wir dahin. Erstes Testrennen gegen Italien, Kanada, Usbekistan und noch irgendwie. Und da irgendwie Vierter geworden. Und wir so, die sind ja auch ganz schön schnell.
Sogar Usbekistan ist schnell.
Ja, und dann mal ein bisschen flattern bekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nächsten Tag alles rein, was geht. Und dann Erster ist geworden Italien, Zweiter Kanada und dann dritter Platz Fotofinish, wir mit Usbekistan und dann 0,06 Sekunden Usbekistan gewonnen.
Ach, das heißt noch nicht mal der Whitelist-Platz?
Nee, gar nicht, dann ist raus. Also viel Platz war
damit
raus.
Damit wart ihr raus?
Raus.
0,06.
Ja, aber
wie viel Zentimeter sind das? Habt ihr das mal umgerechnet?
Eigentlich gar nichts. Es ist dieses typische Ruderer, wenn es kennen, du bist gleich auf und der Zufallsschlag irgendwie beendet dann das Rennen. Du bist ja per Bootspitzen immer im entgegengesetzten Schlag mit den Gegnern.
Ja,
und
ja.
Wer nachdem dann mit der Bootspitze gerade vorne ist, hat das Rennen gewonnen. Und da
in
hatten
dem
wir
Fall
dann.
Waren die, also da reden wir von wirklich Zentimetern.
Ja, war super knapp. War super knapp und super ärgerlich.
Und der Leo aus Petershagen kann seine Olympia-Idee, seine paralympische Zielsetzung begraben.
Genau, begraben.
Boah.
Ja.
Hart. Und
dann erstmal nach Hause. Dann ist ja auch erstmal, manche werden es auch kennen, dann erstmal kurz bisschen Loch.
Mhm.
Ne, dann erstmal zu Hause auch gar keinen Bock mehr auf Rudern gehabt. Und war ja auch sowieso noch Hoch-Corona-Zeit. Also da ging ja auch jetzt nicht viel. Und dann mal irgendwie einen Plan geschmiedet, wie es weitergehen kann.
Aber war der Plan nicht dann Paris?
Ja, genau. Plan war Paris. Weil es dann die, also logische Konsequenz, habe ich dann gesagt, so okay, versuche jetzt hier noch einmal die Paralympischen Spiele mitzumachen im Rudern. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann will es irgendjemand will es dann nicht.
Und dann wieder nicht geschafft.
Wieder nicht geschafft, genau. 2022 sind wir dann EMWM gefahren. Bin ich mit der Silvia gefahren. Ja. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Steppenmeier. Entschuldigung, Silvia.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Silvia.
Sorry, ich bin.
Silvia und Bernd, schöne Grüße nach Hamburg. Genau, gefahren. Auch super hohes Trainingspensum. Sind dann EM gefahren. Das war die EM in München 2022. Da waren ja relativ viele Sommersportarten in München damals.
Wollte gerade sagen, das war eine tolle,
Das war eine super, super geile EM.
Die sogenannten European Championships.
Genau.
Die in München, so wie so ein Mini-Olympia.
Ja, genau. Also ja, war super geile Stimmung.
Da. Ja.
Waren wir auch relativ gut drauf. Wir sind dann deutschen Rekord gefahren in München, aber trotzdem Siebter oder so geworden. Also da war Gegnerfeld auch wirklich, das war eine Zeit im Rudern, Gegnerfeld super stark immer.
Mhm.
Und dann nochmal WM gefahren in Radšice in Tschechien. Da sind wir was geworden? Ich muss lügen, Fünfter, Sechster, irgendwie sowas. Oder vielleicht auch sogar Siebter.
Also wieder bei der Musik dabei, aber eben.
Ja, Musik dabei, also immer Mittelklasse irgendwie geschwommen. Und dann war 22 sowieso ein Jahr, wie gesagt, da irgendwie auch nichts abgeräumt. National, ja, deutscher Meister, aber das, wo ich irgendwie jedes Jahr, aufgrund dessen, weil ich irgendwie fast noch der Einzige war, der irgendwie mit einem Bein gerudert ist in Deutschland. Das kam jetzt kommen mal ein paar mehr dazu. Jetzt hätte ich ein bisschen größeres Startfeld, aber hab ich auch gesagt so, ey, das jetzt ich noch im Mittelfeld mitschwimmen, jetzt ist nächstes Jahr schon wieder die Quali, das wird hier nichts, aber ich war dann auch im Top-Team von Rhein-Ruhr, also wirklich auch Athleten mit der höchsten Medaillenaussicht, wo dann so ein Team berufen, Top-Team irgendwie. War schon alles ganz cool, auch für die Promo und so, aber hab dann noch 2023 Anfang dann gesagt, so zu meinem Rudertrainer, also Nationaltrainer dann, ja, ich bin raus, das ist hier, das wird hier nichts mehr.
Du hast parallel natürlich ein ganz normales Berufsleben dir aufgebaut.
Ja.
Arbeitest heute bei Siemens.
Genau, Siemens Energy.
Oder Siemens Energy, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wenn man für mich ist es alles das Gleiche, aber
ja.
Nein, ist es nicht. Du machst was?
Ich bin, also wir sagen immer, ein bisschen hochgestochen. CPM ist ja immer schöne englische Sprichweise. Commercial Project Management, also kaufmännisches Projektmanagement.
Aber das ist ein ganz normaler 9-to-5-Bürojob?
Ja, genau. Also 9-to-5-Bürojob. Ich bin hauptsächlich im Homeoffice, weil es einfach dann logistisch mit den ganzen anderen Terminen gut zusammenpasst. Und wenn wir dann mal Präsenztermine haben oder ich mit irgendwie Kollegen irgendwie mal ein Meeting habe, was vor Ort ist, dann fahre ich auch mal nach Berlin.
Neben dieser Sportkarriere, die du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast im Rudern, aber hast du dir eben diesen ganz normalen Job aufgebaut, hast eine Ausbildung wahrscheinlich gemacht?
Genau, oder? Ausbildung gemacht.
Hast du studiert dann noch, oder?
Nee, also tatsächlich wirklich nur die Ausbildung gemacht, die dauert irgendwie 3 Jahre zum Industriekaufmann.
Ja. Bei Siemens auch?
Bei Siemens, da war es noch alles eins, also Siemens AG.
Ja.
Auf 2,5 Jahre verkürzt und dann ganz klassisch irgendwie von Position zu Position hochgewandert.
Aber das finde ich krass, ich frage es deswegen. Ich sag mal, dass die normale Ausbildung plus das Sportlerleben, das ist ja das Leben eines Leistungssportlers,
ja.
Das zu verbinden, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Ist es das oder stelle ich mir das nur so vor, weil ich selber nie erlebt
habe? Also das ist eigentlich immer witzig, weil das denken fast immer alle. Wenn ich ehrlich bin, es ist total herausfordernd. Aber ich sage immer so, ich versuche es immer einfach aussehen zu lassen. Weil wenn du in der Routine bist, dann weißt du ja ganz genau, wie ich irgendwie meine Termine schieben kann und wie ich manche Sachen irgendwie verbinden kann. Jetzt bin ich ja da in der Ecke, jetzt gehe ich da trainieren, jetzt bin ich hier und muss da hin. Das klappt immer ganz gut, aber das war auch ein Lernprozess. Ne? Also das muss man sich dann sehr, sehr genau alles takten. Also ich sage auch immer, wenn man mich per Telefon erreicht, sitze ich eigentlich zu 90% im Auto. Ich bin immer irgendwie unterwegs.
Krass.
Oder irgendwie im Büro oder im Gym. Da erreicht man mich eigentlich immer am meisten. Und es gehört ein krasser Kalender dazu. Ohne mein Handy, ich wäre verloren, komplett verloren.
Interessant. Interessant zu hören. Interessant auch, wie du das gemanagt hast bisher in deinem Leben. Wie gesagt, du wirst 30 jetzt demnächst, oder nächstes Jahr bist du 30 und bist ja jemand, der schon wahnsinnig viel erlebt hat, aber eben von Kind an oder offensichtlich doch sehr früh auch diesen Traum gehabt, im Sport immer sehr gut zu sein und irgendwann dann auch als die ersten Trainer dann zu dir gesagt haben, mit dem Rudern, Mensch, du kannst was, ich will zu Paralympischen Spielen.
Ja.
Und dann hast du das nie geschafft. Also das gibt's nie. Und entscheidest dich dann vor Paris ganz bewusst, ganz selbstbestimmt, ich höre auf.
Ja.
Es reicht einfach nicht. Es klappt nicht, dass ich mir diesen Traum erfülle. Hat dich das, oder inwieweit hat dich das berührt? Inwieweit hat dich das auch ein Stück weit so enttäuscht von dir selbst? Oder hast du gesagt, naja, soll nicht sein, mach ich was anderes?
Ja, ich war schon enttäuscht von mir selber, muss man sagen.
Weil dieser Traum, Olympia, doch so überall.
Ja, dass es eben nicht gereicht hat, obwohl wir halt wirklich viel in Training investieren. Und dann hat eben dieser Leitspruch, den man mal so ein bisschen kennt aus dem Motivationspost oder irgendwas, so wenn du hart daran arbeitest, dann wird's klappen.
Ja.
Also war auf jeden Fall harte Arbeit, hat nicht geklappt.
und also dann dachte ich mir so, du musst du dran glauben, und dann wird es auf jeden Fall.
Genau,
was.
Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe noch, ob irgendeine Komponente fehlt, ob es irgendwo die Zutat gibt, die einem keiner verrät, so diese geheime Gewürz, was da noch reingehört. Gab es nicht. Es wurde immer nur gesagt, so, der musste halt noch härter arbeiten. Und dann habe ich mal gesagt, so, ja, aber das ist hier schon Grenze. Also das...
Also zumindest deine Grenze.
Genau, also meine Grenze, klar. Meine Grenze, von der ich glaube, dass die relativ hoch ist. Aber war eben dann nicht zu erreichen. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann genau meinem Trainer, wie ich gesagt hatte, Anfang 23 dann gesagt, so, ich mache hier Schluss mit Rudern. Und hatte dann quasi schon links die Nummer von einem Kanu-Trainer. Weil ich dann gesagt habe, so, ja gut, auch Wassersport, nur geradeaus und nur 250 Meter statt 2000 Meter.
Da spricht der Pragmatiker.
Ja, dann habe ich gesagt, so in Schnellkraft und so Explosivkraft war ich immer schon einfach besser als in diesen Ausdauersachen. Dann dachte ich mir so, ja gut, 250 Meter ballern.
Das geht.
Könnte man schon mal versuchen. Also nochmal so ganz kurz vor Paris.
Hast du versucht?
Ja, ich habe es versucht. Ich habe mir dann, die waren super kooperativ, die Kanuten. Ich war dann auch in Kienbau und hab dann da auch mal mittrainiert, war auch mal eine Woche im Trainingslager mit. Aber es hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und wenn es einer nicht catcht und du verbringst dann irgendwie die, weiß ich nicht, 50-60% deiner Zeit davon, dann fährst du irgendwie hin und hast schon irgendwie so, boah, ich kenn Bock, so irgendwie Kanu zu fahren. Dann habe ich gesagt, so, ja, wenn es keinen Spaß macht, dann macht mir es auch keinen Spaß, dann irgendwie da ins Gym zu gehen und so dafür. Und ich brauche irgendwie was anderes. Und dann habe ich den, genau 2023, den Sommer dann gar nichts gemacht. Also für mich im Gym und wirklich ohne Trainingsplan mal, was super geil war. Also dann nach mal so knappen 9, 10 Jahren ohne Trainingsplan trainieren zu gehen, ist ja, muss jeder mal gemacht haben, super geil. Also einfach wirklich da reinfahren und da habe ich mir gedacht, so, ich mache eine Stunde jetzt nur Bankdrücken.
Mach ich seit 46 Jahren.
Ja, ist geil.
Ohne Trainingsplan.
Ich sage, ich mache jetzt nur Bankdrücken eine Stunde lang, finde ich geil. Und so habe ich mich dann irgendwie den Sommer mal irgendwie so durchgemogelt. Und dann habe ich aber zu Hause ganz schnell festgestellt, mir fehlt ja total der Drill. Also ich brauche dieses, ich muss am Wochenende wegfahren,
obwohl
irgendwo
hin. Du einen Job hast, obwohl du bei Siemens Energy arbeitest, obwohl du da deine ganz normale auch Herausforderung, deine ganz normale Challenge hast, sitzt du da und du kannst trainieren, du machst Sport, wie jeder Hobbysportler auch über diesen Sommer und sagst, wo ist der Sinn meines Sportlerlebens?
Also ich muss sagen, dass mein Job mich extrem auslastet, aber eben im Kopf.
Krass.
Und eben im Kopf und das ist dann irgendwie, wenn ich zu Hause am Bürotisch sitze, dann bin ich auch platt nach so einem Arbeitstag. Also mich auch so, wenn mich noch einer jetzt anruft, dann kann ich auch nicht mehr. Aber ich merke dann so, ich muss jetzt mich bewegen. Also ich muss jetzt zum Sport und dann geht's auch los. Und es hat mir so ein bisschen gefehlt an den Wochenenden, dieser Drill. Dann einfach da wirklich Trainingseinheiten en masse und mit Physio und alles, was dazugehört. Und dann hat sich ja tatsächlich in meinen Instagram-DMs die Eishockey-Leute gemeldet.
Die haben dir bei Instagram eine Nachricht, das habe ich mal irgendwo gelesen, geschickt. Wie sind die auf dich gekommen?
Also man muss dazu sagen, die haben mir schon 2021 eine Nachricht geschickt. Und ich habe denen jedes Jahr geschrieben so, Jungs, ich habe hier zu tun mit Rudern. Ja. Kann ich.
Aber wie sind die auf die Idee gekommen, dass der Ruderer, der da offensichtlich ja oberkörpermäßig, schnellkraftmäßig, was du gerade schon gesagt hast, gut auf so einen Para-Eishockey-Schlitten passen könnte? Also offensichtlich waren die auf der Suche nach Leuten?
Ja, genau. Also man muss ja dazu sagen, eigentlich in jedem Parasport ist so die Akquise oft über Instagram, mhm, als mhm, auch generell so öffentliche Social-Media-Sachen und so, weil da Nachwuchs ja nicht an die Tür klopft.
Genau.
In der Regel.
Genau.
Und deswegen ist eigentlich eine gängige Methode zu sagen so, ey, du siehst auch sportlich aus, hast du mal Bock, unseren Sport für den Winter auszuprobieren? Ne? Und ich habe immer gesagt so, ey, du kannst ja im Sommer rudern und kannst ja im Winter mal zu uns kommen mal ein paar Mal. Mhm. Und da habe ich immer gesagt so, ja, noch eine Sportart und dann...
Das ist übrigens wie bei den Normalos, wenn ich das so sagen darf, Bobsport, gutes Beispiel. Ne? Dass der ein oder andere Bobpilot immer gerne mal bei den Sprintern schaut.
Ne?
Und
ja, genau.
So, und die werden ja auch da entsprechend angeschrieben und da haben wir auch schon, Medaillen auch auf beiden Seiten erlebt, ne? Im Sprint genauso oder in der Leichtathletik genauso wie dann im Bobsport.
Naja.
Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und so sind sie dann auf dich zugekommen, 21 schon, du hast immer gesagt, ich habe hier zu tun.
Genau,
und
ich hab zu tun. Genau.
Hattest du ja diesen langweiligen Sommer 23 hinter dir.
Ja, genau, und dann dachte ich mir so, ja gut, dann gucke ich mal, dann bin ich nach Berlin gefahren, hier P09 am Glockenturm, da ist ein Berliner Verein, Para-Eishockey-Verein, der PEC, bei dem ich auch immer noch bin. Und dann haben die mich da mal Schlitten gesetzt. Ich habe mir die Ausrüstung angezogen und zu dem Zeitpunkt war auch damals der damalige Co-Bundestrainer da, der Michael Gosinski, und war halt da, um mich anzugucken.
Für alle, die jetzt Para-Eishockey noch nicht gesehen haben, ich meine, ein paar Spiele sind ja gelaufen, gab es tolle Livestream-Übertragungen ja auch rund um die Spiele, jetzt in Cortina und in Mailand, wo du dabei gewesen bist. Wie funktioniert Para-Eishockey für alle, die uns zuhören und sagen, ja, okay, wie muss ich mir das vorstellen? Schlitten, sagst du schon?
Schlitten, genau. Also es ist tatsächlich ein Sport für Menschen mit Einschränkungen der unteren Extremitäten. Also wir haben eigentlich immer alles dabei, von Querschnittslähmung, beide Beine, die nicht funktionieren, ein Bein, keine Beine, alles so in diese Richtung. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie so eine Art Schlitten, auf dem eine Sitzschale drauf ist, in der sitzen wir. Und unten ist dann quasi so ein Gestell und ganz unten sind dann zwei eng aneinanderliegende Kufen.
Ich würde sagen, das ist, man braucht Gleichgewicht, ne? Es ist
extrem
so nicht so, dass du jetzt einen Holzschlitten mit zwei Kufen weit auseinander,
nee.
Sondern es ist sehr eng beieinander.
Sehr, sehr eng beieinander.
Im Prinzip wie ein Schlittschuh.
Ja, wie ein Schlittschuh zum Reinsetzen.
Genau, so kann man sich
vorstellen. So ähnlich und genau, haben dann nicht so wie die, wir sagen ja Fußgänger, nicht nur einen Schläger, sondern wir haben zwei Schläger, allerdings die sind so in der Maximallänge ungefähr einen Meter. Mhm. Und
den habt ihr links und rechts an den
Links
Armen.
Und rechts, genau. Unten sind kleine Spikes dran, mit denen kann man sich quasi im Eis abstoßen und muss dann gleichzeitig quasi umgreifen, um mit den vorderen Flächen den Puck zu spielen. Also du kannst mit beiden Händen den Puck spielen, kannst mit einer Hand fahren, kannst hier den Puck spielen, kannst auch durch den Schlitten unten durchspielen. Und was es dann eben zur schnellsten Parasportart der Welt macht, ist, dass du dann, wenn man es dann ein bisschen besser kann, dass du mit absurden Geschwindigkeiten übers Eis fährst, nebenbei einen Puck führst, jemand, der einen Puck kennt, ist, wenn man sehr schnell ist, wahnsinnig klein.
Es ist der ganz normale Eis.
Ist der ganz normale Puck, ja. Mhm. Führen links, rechts, von überall kommen andere Spieler und wollen den Puck haben und dann gleichzeitig den Kopf oben zu halten, Pässe geben, Tor schießen, Rundumblick, wahnsinnig herausfordernd.
Absolut. Also für den Kopf. Und du hast ja gerade schon vom Kopf erzählt, wie das beim Rudern funktioniert.
Ja.
Von dem Kopf wahnsinnig herausfordernd, körperlich wahnsinnig herausfordernd.
Ja.
Jetzt ist ja der normale Eishockeysport so, dass ein Spieler eine Eiszeit hat. Also es gibt ja dann verschiedene Reihen und ein Spieler hat vielleicht, also ich sag mal, wenn ein Spieler schon eine Minute auf dem Feld ist, ohne ausgewechselt zu werden, dann schreien die Experten schon. Und also ne, normale Eiszeit 40 Sekunden, 50 Sekunden, sowas in dem Schlag. Ist das bei euch auch so?
Ja, daran halten wir uns eigentlich ganz genau. Also wir haben zwar auch so ein, zwei Leute, die sind für einen besonderen Einsatz, aber wir sind auch so in der Regel 60 bis 90 Sekunden, würde ich sagen.
Auf dem Eis, dann geht's raus. Liegt übrigens nicht daran, dass sie keinen Bock haben oder so, sondern es ist einfach, Eishockey ist eine unfassbar körperlich herausfordernde Sportart.
Ja.
Und zwar für den Körper und für den Geist. Und das ist ja im Para-Eishockey genau das Gleiche.
Ja, extrem. Ja. Also das ist genau das Ding, dass du in diesen 60 bis 90 Sekunden musst du wirklich 110% geben in allem, was du da entscheidest. Also wirklich sagen, ich habe hier Entscheidungen zu treffen, die jetzt dazu führen könnten, dass wir ein Tor kriegen oder dass wir ein Tor schießen. Und da immer genau die richtige Entscheidung zu treffen, ist oft immer dann, wenn man dann gar keinen Sauerstoff mehr irgendwie hat, oft ein Problem. Und dann gleichzeitig noch diesen Puck spielen. Und es ist wahnsinnig.
Also offensichtlich aber hast du ein Naturtalent, weil du kommst also zu diesem Probetraining und bist innerhalb weniger Wochen bist du Nationalspieler geworden.
Ja, also mit einem Nachwuchsnationalspieler, Perspektivkader, aber schon Richtung Nationalmannschaft.
Aber innerhalb weniger Wochen. Also nicht jetzt, ich mache diesen Sport, was weiß ich, 5 Jahre oder 10 Jahre und arbeite Schritt für Schritt sukzessive darauf hin, sondern das ging ja bei dir rasend schnell, ohne dass du ansatzweise eine Ahnung hattest bei diesem ersten Training, dass du für diesen Sport Talent hast.
Ja, ich habe noch nie Eishockey geguckt, auch vorher. Also ich habe mich gar nicht interessiert dafür.
Du kanntest den Unterschied zwischen blauer Linie und roter Linie wahrscheinlich auch nicht.
Ich kann also gar nichts.
Du kanntest nichts.
Nee, ich habe mir vor dem ersten Trainingsding habe ich mir erstmal bei YouTube diesen hier Regeln-Crashkurs reingezogen. Ich wusste ja gar nichts.
Okay, kommst du dahin?
Ja. Und ich komme dahin, genau zum PEC Berlin jetzt hier am Glockenturm.
Am Glockenturm, ja.
Dann war auch, wie gesagt, der Co-Nationaltrainer da und
Michael Gosinski,
genau, und hatte gesagt so, ja, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, also du kannst schon ein bisschen fahren, also klar, du kippst halt trotzdem die ganze Zeit um am Anfang, ne? Also,
ich wollte sagen.
Du kippst nur und liegst nur auf der Seite. Mhm. Hatte auch nächsten Tag tatsächlich, auch wie man so schön sagt, so Muskelkater anstellen, eigentlich noch nie Muskelkater.
Da wusstest du nicht, dass es die Muskel dort, dass es den Muskel da gibt.
Genau, und ja, und dann hat sich es irgendwie entwickelt, dass er gesagt hat, Leo, komm doch mal in 3 Wochen nach Ilmenau, das ist ja unter Erfurt die Ecke. Da ist ein Sichtungslehrgang für Nationalmannschaft. Ich glaube, du kannst da schon mitfahren.
In 3 Wochen?
Ja.
Bei deinem ersten Training?
Ja, und dann war ich noch 3-mal in Berlin alleine trainieren und da wirklich so mein eigenes Ding gemacht. Ich habe zu den ganzen Jungs und Mädels da gesagt, so, lass mich einfach jetzt hier eine Stunde in Ruhe. Ich muss das jetzt kurz ein bisschen reinkriegen in mich selber. Und dann bin ich dahin, sah immer noch völlig Katastrophe aus. Also auch, muss man ja sagen, wenn man Para-Eishockey anfängt, die ersten Schlitten, in denen man sitzt, bis hin dann zum fertigen Schlitten, ich habe jetzt erst eigentlich meinen fertigen Schlitten für Paralympics, da sind so viele Schrauben, die man noch umstellen kann und eine Sitzschale anders und Position vom Bein anders und Kissen irgendwo hinten und hast du nicht gesehen, 1000 Sachen, dass du da dann deinen perfekten Device irgendwie entwickelst, dass du da klarkommst mit. Und ich hatte da aber direkt in Ilmenau, war damals der Malte Brelage, der ist ja unser Captain der Nationalmannschaft, da, weil der tatsächlich genau dieselbe Einschränkung hat wie ich, nur spiegelverkehrt.
Zufall.
Das ist der erste auch, den ich kennenlerne, der genau das gleiche wie ich hat.
Mhm.
Spiegelverkehrt, genau.
Das heißt, der hat ein linkes Bein.
Genau, der hat linkes rechts. Bein und rechts kurz. Und der hat mich da so ein bisschen angeleitet, weil, wie gesagt, spiegelverkehrt und dann kennt man ungefähr die gleichen Sachen. Ja, und dann ist es ja dann bei der Nazio so, wie gesagt, dass sie nicht so viel Nachwuchs haben. Und dann haben die, also wurde mir offen kommuniziert, haben die gesehen, okay, da kommt jemand aus dem Leistungssport.
Mhm. Bringt das Mindset mit?
Der bringt schon mal, der weiß schon mal, wie es läuft. Das ist schon mal gut. Weil die meisten, die natürlich in den Sport reinkommen im Para-Eishockey, sind eigentlich immer Leute, die leider einen Unfall hatten oder sonstige Ereignisse. Und es sind jetzt in der Regel vorher keine Athleten gewesen. Mhm. Ne? Also die werden dann zu Athleten gemacht. Aber das sind in der Regel vorher normale Typen, normalen Beruf, Mittwoch mal ein Bierchen und so, ne? Also normale Typen einfach so. Normale Typen. Und dann kommen die halt in diese Leistungssports-Sachen rein. Und die werden dann, wie gesagt, zu Athleten gemacht.
Wie Mittwoch kein Bierchen? Was ist denn hier
genau,
los?
Genau, wie Mittwoch kein Bierchen. Ja, manchmal ist es so. Aber immer total sympathisch und immer nett. Und deswegen haben die am Anfang waren die sehr hinterher bei mir. Das, weil sie gesagt haben, so, du bringst schon alle körperliche Voraussetzungen mit. Wir müssen dir nur Schlittenfahren beibringen. Und das ist schon mal sehr gut.
Ja, du bringst alle körperlichen Voraussetzungen mit. Du bringst alle mentalen Voraussetzungen mit. Du weißt, was es bedeutet, um diese paralympische Idee zu kämpfen. Ne?
Ja.
Und für dich natürlich, auf einmal kommt dieses Thema, okay, ich habe hier wirklich offensichtlich die Chance, Nationalspieler zu werden. Und dann habe ich vielleicht die Chance, mit dieser Mannschaft mich für das paralympische Eishockeyturnier zu qualifizieren. Also das, was im Rudern über Jahre, ich erinnere nochmal, Ersatzmann in Rio, dann Tokio nicht geschafft, ganz knapp um 0,06 Zentimeterchen, was auch immer. Und dann vor Paris gesagt, nee, kein Bock mehr, auf einmal kommt diese Chance.
Genau.
Wie krass, aus dem Nichts, ne?
Ja, aus dem Nichts. Und
aus dem Instagram.
Aus dem Instagram-DM, ja. Und es war dann auch wirklich so, dass ich dann, wie gesagt, dahin bin, Dezember, Januar. Und dann waren schon relativ viele Trainingslager, weil ich dann verstanden habe, aha, im April ist eine WM in Norwegen, ist aber eine BWM. Heißt, im Para-Eishockey sind, weil es so viele Mannschaften gibt, es gibt eine AWM, eine BWM und eine CWM.
Das gibt's im normalen Eishockey auch.
Ja, genau. Und ganz normal, Aufstieg, Abstieg, Kampf. Genau.
Und du musst halt gewinnen oder zwei steigen auf im normalen Eishockey?
Ja, ist bei uns exaktes System. Und wir müssen eben von diesem B-Pool in den A-Pool um darauf das Jahr, da kommen wir dann später zu, in 2025 bei der AWM teilzunehmen, weil da geht es um die wichtigen Plätze für die Paralympics. Heißt, wir müssen dieses Turnier entweder gewinnen oder Zweiter werden.
Das heißt, du gehst in diese Eishockey-Nationalmannschaft und weißt, ich gehe hier in die zweite Liga,
ja,
was das Turnier angeht. Wir ja. müssen aufsteigen.
Wir müssen, ansonsten wird es nichts. Heißt, okay.
Darf ich nochmal kurz ja? rekapitulieren für ja. alle, die uns zuhören? Oktober, November 23
ja.
sitzt du das erste Mal am Glockenturm auf dem Schlitten,
ja.
bis vier Wochen später in Ilmenau,
mhm.
um dann im April 24, also 5 Monate später,
mhm.
deine erste Weltmeisterschaft, in dem Fall eine BWM, zu spielen. Das ist ja. der ungefähre zeitliche Rahmen.
Das ist schon ja, ein bisschen absurd. Geschichten, die man auch nur aus dem Parasport eigentlich kennt.
Ja.
Das wird es im Fußgängersport nicht geben, außer du bist der 0,0% Spieler, mhm. auf den alle gewartet haben. Aber das ist eben eine Parasportgeschichte wegen einfach zu wenig Personal im gesamten Sport.
Nein, du jetzt stellst du dein Licht unter den Scheffel. Das
ich habe schon gearbeitet dafür, muss man sagen.
Das ist aber auch eine Geschichte, die auch aufgrund deines Talents, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass die, ja, dich, so, bis, dass die dich so geteased haben. Aber offensichtlich hast du ja Talent.
Ja.
Also wenn ich mich jetzt auf so einen Schlitten setze, ich werde nicht in 3 Monaten... Ja. Nationalspiel.
Also,
und wahrscheinlich auch nicht in 3 Jahren.
Ja, ich sage immer, was heißt Talent am Ende? Ich habe dafür auch schon, also das bei mir ist immer, kommt immer sehr viel über den Einsatz.
Und Arbeiten.
Über Arbeit bin so, in der Regel bin ich ein Arbeitertyp.
Ja.
Und ich habe mich da nicht gescheut, in der Zeit da ein Pensum vorzulegen, dass ich glaube, dass der ein oder andere in der Nationalmannschaft erstmal gesagt hat, so, wen haben wir uns denn da eingeladen?
Was will der denn hier?
Ja, wen haben wir uns da eingeladen?
Und vor allem auch, aber war für dich da klar, okay, diese Nationalmannschaft könnte meine Tür zu Olympia sein?
Ja, schon so, die erste Idee war schon da.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe am Anfang dann schon die ein oder anderen Leute so überrascht, weil ich habe dann direkt gesagt, so, als ich dann eine Nazio erstmal unterwegs war, dann waren wir mal in Füssen, hatten ein Testspiel gegen Italien, da war ich noch nicht einsatzmäßig voll dabei, weil die sind dann schon ein anderes Niveau noch gewesen. Mittlerweile geht es, aber früher einfach mal so zugucken, diesen Flair so ein bisschen schnuppern. Und da habe ich gesagt so, ja, ich will jetzt hier mindestens genauso gut werden. Also zumindest mal wieder Beste von uns. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann habe ich da knallhart beschlossen, ich fahre jetzt hier richtig ruppig ein 20-Stunden-Wochenprogramm im Para-Eishockey und mache hier 12 bis 14 Einheiten die Woche. Einfach also richtig, mal richtig Vollgas rein.
Was hat deine Arbeit dazu gesagt?
Das hat eigentlich immer alles so vor und nach der Arbeit stattgefunden, deswegen hat es nicht so beeinträchtigt. Also ich bin wirklich vor der Arbeit aufgestanden, habe dann ganz klassisch Extra-Einheiten, also Grundlagenausdauer und Schnellkrafttraining gemacht, so roundabout 90 Minuten, war dann arbeiten, habe meine Mittagspause eigentlich auch nicht für Mittag genutzt, sondern bin dann wieder aufs Ergo gegangen und bin dann nach der Arbeit dann schön 2 Stunden Krafttraining, also so 2 bis 3 Einheiten den Tag und dann über ein Jahr.
Ein normaler Tag des Leopold Reimann im Jahr 2024, ja, von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr, inklusive 8 Stunden Job.
Plus Kochen, plus Einkaufen,
plus alles, was dazu gehört. Unfassbar, du erzählst das, als ob es ein stinknormaler, nee, das ist einzigartig, wenn ich dir das mal so sagen darf. Und ich habe in meinem Leben das große Glück gehabt, mich mit vielen Sportlern unterhalten zu dürfen, aber ich habe noch nicht einmal diese Geschichte in der Form gehört, wie du sie erzählst. Deswegen finde ich sie so krass, so besonders, auch so vorbildlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen bekloppt, ehrlicherweise.
Ja,
es ist und zwar positiv. Mhm. Positivst bekloppt. Ganz, ganz geil. Also diese Idee ist da und diese Olympischen Spiele zu erreichen und das hast du dann geschafft. Also ihr seid aufgestiegen bei der BWM.
Wir sind BWM aufgestiegen.
Ihr seid bei der AWM ins Quali-Turnier ein Jahr später gegangen.
Genau, ins Quali-Turnier, WM.
Und werdet?
Genau, da sind wir 5. geworden.
Ich würde sagen, 4. oder 5. war das, ne?
Also genau den Quali-Platz geholt.
5 qualifizieren sich.
Ja, und wir haben den 5. gemacht. Gegen das Endspiel gegen die Slowakei.
Und du so, ey.
Ja, und es war, also
ich
da.
Ich hab's geschafft.
Ja, und ich war im Endspiel lange nicht auf dem Feld, weil wir da wirklich mit unseren, nur mit den schärfsten Waffen gespielt haben. Da auch mal schöne Grüße nach Hannover, Felix Schrader, der hat es ja möglich gemacht. Muss man einfach sagen, der macht die Tore auch einfach eiskalt. Mhm. Hast du ja vielleicht auch gegen Slowakei gesehen in Italien. Da hat er mal kurz von der Kette gelassen, was er kann. Und dafür ist er auch
Felix ist schon so mit der...
Felix ist unsere Waffe.
Er ist der Beste im Moment in Deutschland.
Ja, mit Abstand.
Mit Abstand, der beste Para-Eishockey-Spieler.
Ja. Und ich bin mit ihm auch super befreundet mittlerweile, also privat und auch mit dem Malte privat. Und wir haben dann immer auch immer im Sommer dann schön Privattrainingsstunden, schön bei mir im Garten und so Pucks geschossen und nur so einen Blödsinn den ganzen Tag gemacht. Deswegen war super. Und genau, in der Slowakei, Buffalo gegen die Slowakei hatten wir dann ja genau das Endspiel, dann gewonnen. Und da ist dann
also das war das Knoten. Spiel um Platz 5?
Genau, da ist dann der Knoten geplatzt zum Glück.
So, und dann gewinnt ihr das gegen die Slowakei.
Ja.
Du hast aber dann auch noch gespielt. Ne?
Ich hatte relativ wenig Minuten. Aber das Coole war, ich war noch drauf als Abschlusspfiff war. Heißt, ich war schön auf dem Eis und konnte direkt den Flair, dieses Abfallen von diesem Stein spüren auf dem Feld. Das war perfekt.
Und hast dann eben Olympia erlebt, hast dann diese Paralympischen Spiele in Mailand erlebt. Und jetzt bin ich mal auch bei unserem Thema grundsätzlich, obwohl da natürlich deine Geschichte 3 Folgen füllen könnte mit dem, was du erzählst, finde ich unfassbar, auch diesen Traum nie aus den Augen zu verlieren. Was hat dir das dann bedeutet, jetzt mal unabhängig vom sportlichen Erfolg oder Misserfolg, völlig egal. Das war ja so ein Mittelding, muss man sagen. Ne? Ihr seid bei dem Olympischen Paraturnier.
Also wir sind
Sechster geworden.
Fünfter war die Ansage vom Trainer.
Okay, alles
gut.
Ihr seid Sechster geworden, das ist cool. Ja. Aber du hast es vor allem erlebt. Olympisches Dorf. Eröffnungsfeier.
Naja, nicht ganz.
Nicht ganz, nee.
Eröffnungsfeier wurde ja Boykott aufgrund der Teilnahme der...
Stimmt, wurde ja boykottiert. Richtig.
Genau, wurde boykottiert. Wir waren nicht da, Abschlussfeier auch nicht. Also das habe ich leider nicht mitgenommen für meine...
für deine Vita. Richtig, das war ja, stimmt, das war ja bei den Paras das Thema.
Wir haben trotzdem gut Party gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du hast das alles erlebt und vor allem hast du einfach diese Chance gehabt, Paralympische Spiele zu erleben. Was bedeutet dir das für dein Herz, für das Sportlerherz?
Traumerfüllung, dass dann doch der Spruch stimmt, harte Arbeit zahlt sich aus. Muss man ja sagen, hat sich dann irgendwie doch alles ausgezahlt. Und tatsächlich, leider, also was heißt leider, es ist immer so ein bisschen mit einem Wein im Auge und Lachen im Auge zu sehen, aber leider Lust auf mehr. Und ich dachte eigentlich so nach dem Paralympics, sage ich so, ja komm, Leo, du bist doch 30. Ne? Ich habe jetzt ja meine Partnerin, ne, dass ich gesagt habe, so jetzt könnte man ja auch mal Richtung bisschen mal schon mal vielleicht Familie planen oder mal gucken oder mal einen Garten schön machen oder so, mal irgendwelche Projekte.
Wohnst du ländlich, weil du von deinem Garten jetzt sprichst?
Ich wohne in Petershagen. Ich habe mir da 2022 den Traum vom Haus erfüllt.
Oh, wie schön.
Und wohne da super ländlich, genau an der Pferdekoppel dran und so. Und genau, hab dann einen relativ großen Garten. Aber es sieht aus wie Kraut und Rüben, weil ich bin ja nie zu Hause.
Ja.
Ich habe mein Plan war eigentlich ja dann, okay, jetzt machst du schön fit alles. Nee.
Und jetzt dann Rasenmähen.
Ja, Rasenmähen kommt einmal die Woche. Ich habe so einen Aufsitzrasenmäher, so einen geilen zum Fahren.
Ach geil, so einen großen Garten hast du
sogar. Ja, also das heißt groß, ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter, glaube ich.
Als echter Mann ist da natürlich der Aufsitzrasenmäher.
Also unabhängig davon, auch wenn das Ding nur 250 Quadratmeter, hätte ich mir trotzdem so ein Ding gekauft, weil es cool ist.
Ja, ich würde sagen, und zwar nicht, weil du es brauchst, weil du nur irgendwie anderthalb Beine hast. Nee, ganz im
aber ist einfach geil.
Aber ist geil, weil ich weiß, wie du läufst. Du könntest ganz entspannt auch mit dem ganz normalen Rasenmäher.
Ja, ein Jahr habe ich mit der Hand gemäht und da habe ich mir gedacht, so, nee, das muss auch schneller gehen. Ich bekomme so ein geiles Ding. Und das würde ich top. Also ich liebe das.
Glaube ich dir. Okay, also Lust auf mehr.
Ja.
Französische Alpen.
Ja.
French Alps ist das Thema 2030.
Ja. Also es war...
Offensichtlich, ich dich hier höre.
Genau, das ist das Thema. Ich habe 2000... Ich überlege gerade.
Aber ihr müsst euch ja qualifizieren, ne?
Wir müssen qualifizieren, ja. Aber ich habe vor den Paralympics noch... wir haben ja einen Perspektivkader auch, ne, wo die Jungs drin sind, die quasi jetzt so ein bisschen gepusht werden von uns, dann in die Richtung Kader zu gehen, Richtung 2030. Und ich habe dann direkt erstmal noch ganz kurz ein paar Minuten die WhatsApp-Gruppe erstellt, Projekt Bronze 2030.
Hast du erstellt?
Ja. Ich habe gesagt, Jungs, jetzt mal hier ein bisschen angasen.
Und du bist in diesem Kader, ne? Also du gehörst zum Perspektivkader oder,
genau,
also oder bin, bist du als Mailand-Teilnehmer automatisch sowieso im Fokus?
Nee, also automatisch ist gar keiner von uns.
Ja.
Aber ich gehöre jetzt schon zu, ich sag mal, den festen Größen.
Ja. Das heißt also, für dich wäre auch, wenn du ganz normal weiter trainierst und sagst,
relativ sicher
wäre French Alps mit dabei. Dazwischen ist aber auch nochmal eine WM mindestens.
Nee, also wir haben jedes Jahr WM.
Also ist im Para-Eishockey wie bei den Männern, bei den Normalen auch jedes Jahr eine WM. Übrigens Heim-WM nächstes Jahr in Deutschland. Bei den Normalos auch nochmal ein ganz großes Turnier, können wir uns drauf freuen. Wird, glaube ich, geil in Mannheim und Düsseldorf, genau.
Da Richtung sind wir schon so ein bisschen am Fühler ausstrecken, ob wir da mich mal einmal aufs Eis hier ein Winky machen. Wäre schon ein ganz cooles Zeichen mal, dass man das Leute einfach sehen, auch mal live und so. Ah ja, gibt ja auch noch welche, die im Schlitten sitzen, um dann sie so ein bisschen heiß zu machen. Weil wir haben WM in Ostrava, ist jetzt nicht weit, ist in Tschechien.
Da waren wir vor 2 Jahren.
Genau. Da die Leute vielleicht so ein bisschen heiß zu machen, einfach mal so einzuschalten.
Ja. Du kommst hiermit Einladung ausgesprochen. Ich moderiere für ProSieben die Eishockey-Weltmeisterschaften und da bist du hiermit herzlich gerne mein Gast.
Ja,
da,
sehr gerne.
Da finden wir was. Da finden wir eine Lücke. Nicht nur eine Lücke, sondern ich glaube eine gute Lücke, rund um diese Heim-WM da was zu machen. Wäre geil, wenn du vor Ort bist, sag Bescheid. Also wenn der Tag kommt, dass du in Mannheim irgendwie übers Eis fährst oder in Düsseldorf oder wie auch immer. Lass uns da in Kontakt sein, wäre geil, weil ich finde, dass ich habe da ganz, ganz großen Respekt, was ihr da macht, eben mit dieser Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Also WMs finden statt, ihr müsst euch qualifizieren, French Alps ist das Thema, was sagt deine Freundin?
Bitte nicht. Also ich habe ja so, sie hatte so ein bisschen die Hoffnung, okay, jetzt vielleicht geht da ein bisschen kürzer jetzt ran und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die entspanntere Phase. Aber sie hat schon wieder ein bisschen auf jeden Fall Respekt davor, wenn die Saison wieder losgeht. Aber ist, ja, was soll ich machen?
Mit deiner Begeisterung für den Sport bist du natürlich der perfekte Botschafter, auch zu sagen, hey, Olympische Spiele in Berlin, Paralympische Spiele, jetzt keine Winterspiele, sondern wir reden ja von einer Sommerbewerbung. Und trotzdem sagen wir ja, und deswegen gibt es überhaupt die Idee dieses Podcastes, hey, das wäre super geil, wenn Deutschland sich entscheidet, wenn der DOSB, die Mitgliederverbände sich entscheiden, das Ganze nach Berlin zu geben. Ich sage es immer wieder, sage ich auch in diesen Folgen, Hauptsache nach Deutschland. Das wäre geil.
Ja.
Es wäre wirklich toll. Und klar, wir leben hier, ich seit bald 20 Jahren, du bist hier geboren, groß geworden. Da sind wir natürlich auch für unsere Stadt, für diese ganze Region. Was glaubst du, was könnte Olympia, was könnten Paralympische Spiele unserer Region hier geben?
Boah, mega viel. Wir haben es ja vorhin angesprochen, so ich war ja bei der EM in München und da war ja die Hölle los schon. Und wenn das dann wirklich so deutschlandweit wirklich das Ding wird, Sommerspiele sowieso cool, weil erstmal gutes Wetter. Also ich hoffe gutes Wetter, ist schon mal cool einfach. Bringt wirklich, glaube ich, die ganze Gesellschaft zusammen. Und die Stadien als auch, was ich, Zuschauerränge würden sich, also ich glaube, mega füllen. Und es wäre einfach ein cooles Ding. Also gerade jetzt für mich als paralympischen Sportler interessieren mich auch die Paralympics ein bisschen mehr. Ich gucke auch gerne Olympia, aber so ne, Leute so aus meinem Dunstkreis irgendwie zu sehen, sage ich immer, finde ich so für mich immer ein bisschen interessanter. Und da einfach schon im Olympiastadion schon. Ist auch ein geiles Ding auch. Also sieht auch einfach cool aus.
97% der Sportstätten sind da, es muss wenig gebaut werden. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, trotzdem auch Finanzierung. Es gibt immer wieder auch Kritik, Leute, die sagen, ey, wir haben ganz andere Probleme als Olympische Spiele irgendwie nach Deutschland zu holen. Wir sollten uns um ganz andere Dinge kümmern in diesem Land, weil wir eben hier doch dann auch ne, nicht nur eine gespaltene Gesellschaft haben, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird. Was ist deine Antwort als Sportler, der ja auch so diesen Traum immer hatte, ich möchte zu Paralympischen Spielen.
Ja, also ich sag mal.
Also wenn du jetzt am Küchentisch, du sitzt am Küchentisch und einer sagt zu dir, ey Leo, jetzt hör mal auf mit dieser Scheiße, wir müssen uns um ganz andere Dinge kümmern.
Ja, da glaube ich aber aus der Sportlerbrille sind dann ja die letzten Spiele immer relativ weit weg gewesen. Wenn ich dann wirklich sagen kann, so auch mal zu meiner Oma oder so, die jetzt dann nicht hinterherreisen kann, ich würde super geil filmen, wäre das jetzt zum Beispiel in Berlin. Ich sag so, Oma, hier, komm, setz dich in die S5, fährst du eine Stunde mal geradeaus mit der Bahn und dann siehst du mal hier jungen Leo, ist nicht mehr ganz so jung, aber den jungen Leo da mal auf großer Bühne auch ein bisschen performen. Ist einfach super geil. Also für jeden deutschen Sportler, Sportlerin können ja alle kommen, Arbeitskollegen, alle können da kommen. Finde ich mega geil schon mal, dass da alle mal gucken können, was machst du eigentlich, wenn du Feierabend machst oder wenn du mal nicht im Büro bist oder sonst was, dass sie da mal ein Auge drauf haben und auch einfach wieder gesamtgesellschaftlich gesehen dieses Thema Inklusion in Deutschland mal wieder vorantreiben, weil wir haben so viele Baustellen immer noch in Deutschland teilweise, dass du sagst, okay, gerade als Rollstuhlfahrer, dann ist da doch mal eine Stufe, dann hast du da mal einen Absatz. Siehst du ja, als normaler gehst du die, machst dir manchmal schon Gedanken so, wenn du mit dem Rollstuhlfahrer unterwegs bist, so, ah ja, eine blöde Stufe. Aber wirklich der Abbau der Barrieren, dann nochmal ganzheitlich, wäre natürlich super.
Abbau der Barrieren auch im Kopf?
Abbau der Barrieren im Kopf erstmal.
Na, auch im Kopf, ne?
Ja, klar, auch im Kopf. Also, wir sagen immer so, auch klar, bei uns, bei den Para-Jungs, also bei den Parafrauen, die helfen sich schon selber ganz gut. Also wir haben teilweise Leute im Team, die fahren im Rollstuhl die Treppe runter. Also da sage ich auch immer so, Jungs, macht mal langsam wegen Verletzung. Nö, das machen wir jeden Tag. Dann sind die da unten. Also die Jungs machen sich selber gar keine Barrieren, ne, im Kopf, weil die da einfach eine Treppe runter crashen. Aber es wäre natürlich trotzdem schöner, wenn es eine Rampe wäre.
Wie du das erzählst.
Okay, ja, diese, also in der Regel sind die alle schmerzfrei bei sowas.
Ja. Ja,
aber das wäre natürlich trotzdem schön, einfach auch für die eigene Anerkennung, ne? Weil du machst ja dann schon so, ah, scheiße, wie an der Kante. Junge, können die nicht mal eine Rampe dahin bauen? Und wenn das dann mal so ein bisschen wieder in die Köpfe reinkommt, ne, weil es ist leider so, wir haben super viele auch im Team, so ein Rollstuhl kommt manchmal schneller, als man selber denken kann. Und dann stehst du selber vor diesem Problem und denkst dir so, es wäre schon gut, wenn da eine Rampe wäre, weil ich kann doch nicht die Treppen runterfahren.
Ja, klar. Mein Lieblingssatz ist ja von Nelson Mandela vor vielen Jahren, Anfang der 90er mal gesagt, Sport has the power to change the world.
Mhm.
Deine Welt ohne Sport, vorstellbar?
Nee, würde ausrasten. Ging gar nicht, würde, weiß ich nicht.
Was würde dir fehlen?
Erstmal diese körperliche Auslastung, dass ich danach, bei mir ist immer so, nach einer, egal welche Einheit, ich sitze dann im Auto meistens oder weiß ich nicht, in der Bahn nach Hause und ich habe dann richtig im Kopf dieses Gefühl so, du hast da was geschafft, so heute. Und
wie fährst du nur Auto eigentlich? Normales Automatikauto?
Automatik, ja.
Das geht, ne?
Ja.
Brauchst also ein linkes Bein, keine Kupplung.
Linkes Bein brauche ich ja nicht, genau. Und ganz normal Automatik. Da irgendwie was geschafft zu haben und dieses Gefühl nach dem Sport ist irgendwie so ein geiles Gefühl, dass du so ein bisschen süchtig danach wirst. So, das ist bei mir so dieses Ding, dass ich immer, klar, ich habe jetzt nicht jeden Tag Bock auf Sport.
Nee.
Weil ich sitze manchmal auch dann zu Hause, dann hast du noch ein Meeting, dann will der noch was, dann ist das, dann ist irgendwie 18:30, hast noch nichts gegessen, dann haust du dir irgendwas rein, denkst du so, oh, jetzt nochmal ein Gym 2 Stunden. Aber dann denke ich immer so, aber in 2 Stunden sitze ich dann im Auto und es fühlt sich so geil an und dann fahre ich dann mal trotzdem.
Stichwort Perspektive. Also anders, Lebensperspektive, Ziele, Visionen ohne Sport. Also würdest du sonst sagen, ich will in meinem Job der Beste sein oder gibt es das gar nicht für dich, weil der Sport einfach immer da war?
Nee, doch. Also so Fokus auf Job habe ich schon. Dafür mache ich meinen Job auch einfach zu gerne. Mir macht der Spaß auch. Also ich bin gerne auf Arbeit auch oder mit der Arbeit. Ich bin oft im Homeoffice und bin auch gerne im Austausch mit Kollegen und so weiter und freue mich auch, dass ich so einen super großen kulturellen Kreis eigentlich auf Arbeit habe, dass ich immer von vielen Menschen auch was lernen kann und was mitnehmen kann. Finde ich schon immer gut. Aber dann ist trotzdem, wenn die Bewegung nicht da ist, ich bin wahnsinnig
schwer. Ich frage deswegen nach der Perspektive, weil wenn ich an Olympia denke, wenn ich an Paralympische Spiele in Berlin oder in Deutschland denke, dann denke ich auch daran, dass eben ihr Sportler ja auch für die Kinder, die heute 10 sind oder 8 sind oder 7 sind, eben ja auch Vorbilder seid. Und das ist doch total schön, ist auch als junger Mensch eine Perspektive zu haben, einem Sportler, einer Sportlerin nachzueifern, ist das eine. Und das andere eben auch zu sagen, hey, für unsere Kinder haben wir als Generation jetzt die Verantwortung, diese Spiele nach Deutschland zu holen, damit auch unsere Kinder eben auch diese Perspektive Olympia haben. Und zwar gar nicht mal als Teilnehmer, das schaffen die wenigsten, das weiß ich auch. Aber einfach auch diese Vorfreude zu haben, dieses Weltfest, das größte Weltfest des Sports in Deutschland zu haben. Du warst 2006 neun Jahre alt, als die WM, die Fußball-WM hier war.
Ja, ich wurde auch im Kopf gehabt. Ja.
Aber die hast du wahrscheinlich auch noch im Kopf, ne? Als Kind.
Ja.
Fähnchen.
Die habe ich auch noch im Kopf.
Begeisterung.
Die wurde bei uns ganz klassisch zu dem Zeitpunkt im Ferienlager. Geguckt. In Blossin, ist irgendwie unter KW die Ecke. Ganz klassisch im Ferienlager.
Für alle in Deutschland, die uns zuhören, KW, Königs Wusterhausen.
Ah ja, Königs Wusterhausen, sorry.
Südlich,
ja, wir
südlich
sagen nur KW.
Von Berlin. Südöstlich von Berlin.
Ja, genau. Nee, wir sagen nur KW.
Ich weiß.
Genau, da im Ferienlager. Und da weiß ich auch noch, das war eine geile Stimmung einfach. Also,
ja,
weil alle hatten einfach Bock. Einfach Bock auf Sport gucken, andere Menschen unterstützen, die da auf dem Platz stehen und du hast dich, auch wenn du da auf so einer viel zu kleinen Leinwand, muss man auch sagen, damals gesessen hast, hast das Gefühl, als wenn du da gerade jemanden die Hand
setzt. Also einfach auch völlig unabhängig vom Sport. Natürlich war das ganz große letzte Fest, was wir hatten. Aber auch ich habe jetzt Cortina erlebt. Ich war selber in Cortina die ganze Zeit.
Ja.
Und während Mailand ja, so wurde es mir berichtet, auch ein tolles Olympia-Flair hatte, aber vor allem am Venue, im Olympischen Dorf und am Venue, das war ja dieses große Messegelände in Mailand. Cortina als kleiner Wintersportort hat halt diese Spiele geatmet, gelebt, an jeder Ecke, aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Menschen nachts im Club im Österreichhaus haben wir irgendwie das Dach wegfliegen lassen. Bei uns im deutschen Haus. Ey, das war der Wahnsinn. Und wildfremde Menschen, die sich feiernd in den Armen liegen, und zwar jetzt nicht saufen, sondern den Sport feiern.
Ja.
Und das muss ich sagen, das fand ich genial. Das war in Paris auch schon so geil. Irgendwie, was ja eine ähnliche Stadt, ich sag mal, wie Berlin ist, natürlich deutlich größer, kleinere Fläche, aber viel mehr Menschen, die in Paris leben. Und trotzdem auf diesen entscheidenden Plätzen, ob es der Place de la Concorde war, auf Vorschloss Versailles oder auch an der Regattastrecke, an der Ruderstrecke draußen. Es war wunderschön. Und sich zu erleben, also deine Begeisterung als Neunjähriger zu hören, viel zu kleine Leinwand, aber diese Begeisterung für den Sport und unseren Kindern diese Chance zu geben, das muss ich sagen, ist für mich die größte Motivation. Ja. So diese, ne? Und wenn dann jemand seine Sportgeschichte erlebt oder erzählt, wie er sie erlebt hat, so wie du, dann zeigt es ja, welche Kraft Sport hat.
Ja.
Weil wer weiß, was aus dem kleinen Leo mit den anderthalb Beinen geworden wäre, wäre der Sport nicht da. Wahrscheinlich so wie du drauf bist und so wie deine Eltern dich erzogen haben. In einem anderen Bereich sehr erfolgreich und lebenslustig und fröhlich. Vielleicht als Stand-up-Comedian auf der Bühne oder whatever. Ja, aber du hast eben deinen Weg da im Sport gefunden. Das ist schon krass, muss ich sagen. Bin ich wirklich tief beeindruckt. Und alle finden es geil, bis auf deine Freundin, dass du Richtung französische Alpen weitermachst.
Ja, so ziemlich, ja. Nein, ich finde es auch gut.
Die findet es auch gut. Schöne Grüße. Ja. Schöne Grüße, ich kenne sie nicht, aber wie
schöne
heißt
Grüße,
sie?
Schöne Grüße nach Bonn an Caroline.
Caroline, schöne Grüße
an Bonn. Ja, Fernbeziehung.
Bonn, Fernbeziehung.
Ja, Fernbeziehung, na klar. Immer gleich mehr Zeit wieder. Also. Ja, ich in Bonn, ja.
Ja, auch das noch.
Ja, das man, wenn dann schon die Zeit eng ist, dann richtig eng.
Dann richtig eng, oh
ja,
Gott.
Klar.
Also das ändert ihr aber auch nochmal irgendwann.
Ja, wir werden das bald ändern.
Ja.
Sie wird,
kommt sie oder?
Nee, sie kommt.
Sie kommt. Ja. Also sie kommt Richtung
Petershagen. Richtung Petershagen, ja.
Wir haben
schon, so ein paar Pläne haben wir schon mal in der Ausarbeitung, aber ich denke schon, dass wir das gut realisieren werden.
Du bist ein Mann, der sich offensichtlich immer Ziele setzt und diese Ziele dann auch erreicht.
In der Regel.
Ja. Hard work pays. Wie sagt man? Hard work pays off.
Ja, hard work pays off.
Ja.
Ich habe mir ein Ziel gesetzt mit 30, da war ich allerdings noch, ich bin immer noch super autobegeistert, aber damals mit 12, 13 irgendwie so, habe ich immer allen erzählt, mit 30 fahre ich einen Porsche. Der Traum wird nicht in Erfüllung gehen, sage ich. Vielleicht biete ich mir einen zum 30. Geburtstag, aber der Traum wird auf jeden Fall nicht erfüllt.
Ich hatte den Traum auch mit 30. Habe ich auch nicht geschafft. Aber ist auch scheißegal. Man nimmt über diese 30 so, man sich so.
Als Zielerreichungsalter irgendwie.
Nein, das ist
immer. Aber ich habe jetzt schon gute Sachen gemacht und dann hält 31.
Es ist halt. Es ist übrigens mit, irgendwann kommt dann, wirst du 30 und dann kommt diese 40 und dann, ich habe jetzt die 50 vor mir und fühlt sich, und trotzdem im Kopf bin ich immer noch 28. Wir könnten stundenlang weiterreden, es macht wahnsinnig viel Spaß. Berlin gewinnt mit Olympia heißt unser Podcast. Ich glaube, diese Folge hat gezeigt, was Sport in einem Leben ausmachen kann.
Mhm.
In deinem Leben nämlich alles oder sehr, sehr viel zumindest. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für wirklich tolle Einblicke, dass du uns deine Lebensgeschichte erzählt hast und dass wir uns, glaube ich, einig sind, Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland, das ist ein Traum, für den wir kämpfen.
Ja, auf jeden Fall.
In Berlin am besten, damit Oma in die S5 steigen kann.
Ja, das wäre gut.
Ja. Und dir viel Erfolg. Wir werden das weiter verfolgen, natürlich auch über den OSP. Tolle Kolleginnen und Kollegen da, die absolut da ja wirklich einen riesen, riesen Job machen.
Klasse
übrigens
Job.
An dieser Stelle danke an Shari, die mir deine Nummer gegeben hat, sodass ich dich anrufen konnte und fragen konnte, ob du Bock hast auf diesen Podcast. Und da gibt es ja auch schon immer wieder tolle auch Geschichten auch von dir zu lesen und die werden dich da auch weiter begleiten. Danke, Leopold. Oder Leo.
Leo.
Freunde sagen Leo.
Freunde sagen Leo.
Keiner sagt Leopold, ne?
Wenn meine Eltern meckern, dann ja.
Okay, sonst nur Leo.
Nee, Leo reicht völlig.
Schöne Grüße an deine Eltern. Die haben auch einen Riesenjob gemacht, offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, einen Jungen so ins Leben zu begleiten. Ganz, ganz, ganz toll. Das war's von Berlin gewinnt mit Olympia. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Zuschauen, die uns per Video zugeguckt haben. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne, gerne weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt in loser Folge bis Mitte September, bis wir hier dann eine Entscheidung haben, wofür sich die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes entscheiden. Wir hoffen persönlich auf Olympia, hoffen auf Olympische und Paralympische Spiele in der Hauptstadt. Danach beginnt ja erst der große, auch internationale Bewerbungsprozess. Das wird auch noch ein hartes Stück Arbeit, aber wenn wir Botschafter wie Leo an unserer Seite haben, Menschen, die Begeisterung für den Sport so teilen, dann sind wir da schon ein ganz großes Stück weiter. Danke dir, Leo.
Ich danke euch.
Auf bald. Wir sind demnächst wieder da.
Ciao, ciao.